Wollen wir dann jetzt einen Podcast aufnehmen?
Hey, ja klar, hatten wir doch gesagt. Ich dachte, wir reden über kooperative Brettspiele.
Alles klar, dann hier ist das Koop-Kartell.
Gute Lass.
Gute Kai.
Na, alles klar heute?
Ach, alles bestens. Und bei dir?
Alles bestens, ja. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil heute keine reguläre Folge rauskommt und das, obwohl Montag ist.
Ja, seltsam. Wir weichen von unserem normalen Plan ab. Eigentlich kriegt man immer gesagt, das soll man niemals machen, aber
was da
wir
los,
haben einen
Lars?
Guten Grund dafür.
Ja, erzähl ja, doch mal.
Also wir haben ja ein größeres Projekt, mit dem wir uns beschäftigen und das haben wir schon ein paar Mal angekündigt. Und es ist jetzt kurz davor, dass es soweit ist. Aber wir müssen euch auf morgen vertrösten. Denn morgen startet eine Kampagne für ein tolles, großes Spiel. Und wir werden zeitgleich mit der Kampagne unsere Folge dazu rausbringen. Und wollen wir schon verraten, um welches Spiel es geht? Ich denke,
ja,
es macht Sinn, oder?
Oder? Ich glaube auch.
Es geht um Uprising. Die neue Kampagne startet ja morgen. Und wir haben uns die letzten Wochen ausgiebig und intensiv damit beschäftigt und werden dafür morgen unsere Folge rausbringen, zeitgleich mit der Kampagne.
Genau, ja. Also
Uprising. Ich bin echt gespannt, wie es ankommt.
Ich auch, ja. Also Uprising Curse of the Last Emperor, darum geht's. Und ist ja auch von einem, zumindest zu zwei Dritteln deutschen Studio, Nemesis Games. und wir haben ja mehr oder weniger schon ziemlich direkt, da haben wir ja schon ein bisschen gespoilert in unserer letzten Crowdfunding-Folge, dass wir nach dem Gamefound Feast eines der kooperativen größeren Spiele, dass wir da eine Kooperation eingegangen sind und das war eben besagtes Uprising. Und ja, wir haben jetzt schon seit über 2 Monaten ungefähr einen wirklich intensiven Austausch mit dem Dirk von Nemesis Games, hatten relativ direkt auch nach dem Gamefound Feast Kontakt aufgenommen für ein Pressemuster. Das haben sie uns auch wirklich netterweise zur Verfügung gestellt. Auch da nochmal ein riesengroßes Dankeschön mit einer Erweiterung, mit einem Würfelpack etc. Und jetzt haben wir es intensiv auf dem Tisch gehabt für die Leute, die bei uns auf dem Discord-Server schon sind. Hier nochmal die Ansage, kommt da gern mit dazu. Aber für die Leute, die schon mit auf dem Discord-Server sind, die haben es schon gesehen. Wir haben viele Table Impressions schon geteilt, haben das Spiel jetzt knapp 30 Stunden auf dem Tisch gehabt und ja, ich freue mich, bin sehr gespannt, wie die Folge morgen dazu ankommt.
Ich auch. Und wir machen hier das große Paket sozusagen. Also wir haben morgen die Folge, die dazu rauskommt. Wir werden in der Woche darauf ein sehr interessantes Interview mit dem Dirk von Nemesis Games machen. Und diese Folge ist auch nicht ganz gehaltlos, wenn man so möchte, weil wir haben zusätzlich noch ein Gewinnspiel für euch.
Ja, und wir auch haben noch ein richtig großes. Freue mich extrem, dass das geklappt hat. Und du hast ja eben auch schon angesprochen, wir haben jetzt auch ein Interview mit dem Dirk geplant und tatsächlich ja auch noch ein Novum, weil wir ja sogar das Interview das erste Mal live durchführen, also gar nicht irgendwie wir schicken Fragen und kriegen Audiodateien als Antworten und schneiden die irgendwie zusammen, sondern wir werden uns live mit dem Dirk zusammensetzen für eine gewisse Zeit und ja, ihn mehr oder weniger ausquetschen rund um Uprising und die Spielmechaniken und auch die neue Gamefound-Kampagne, die ja im Prinzip morgen auch mit unserer Folge zusammen startet.
Und jetzt werden die Zuhörer und Zuhörerinnen mit den Hufen scharren da sitzen und sich denken, was können wir denn gewinnen? Was können wir denn gewinnen? Er spricht von einem großen Paket und ja, diesmal gibt es 5 Preise. Nicht nur einen Preis, wie es in den letzten Gewinnspielen waren, sondern es gibt 5 Preise. Wir verlosen zweimal jeweils ein Paket mit dem Base Game. Dann als dritten Preis ein 50-Dollar Gutschein bei Nemesis Games und als vierten und fünften Preis jeweils einen 25-Dollar Gutschein.
Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, was es mit diesem Gutschein auf sich hat.
Genau, mit den Gutscheinen könnt ihr euch, also da ist Dirk auch sehr flexibel gewesen und er meinte halt, ihr bekommt dann halt einen Kontakt und könnt euch an den wenden und dann besprecht ihr dann alles Weitere, was ihr dafür einlösen möchtet oder wie ihr es einlösen möchtet. In die Kampagne wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, wenn ihr es dafür nutzt. Und ich denke, ihr findet da schon einen Weg. Also Dirk ist da auch sehr flexibel, muss ich sagen.
Ja. Ja, auch hier nochmal an der Stelle einfach ein riesengroßes Dankeschön an Nemesis Games, dass sie das uns erstmal zur Verfügung gestellt haben, ja schon, und jetzt auch nochmal die ganzen Preise uns mehr oder weniger sponsoren, wissen wir wirklich extrem zu schätzen und wir hoffen, dass wir da auch in unserer Community und auch, ja hoffentlich auch darüber hinaus einfach noch mehr Traction für das Spiel generieren können, weil das ist auch wieder so ein Ding, wie wir es schon jetzt ein paar Mal hatten. Under Our Sun, Neon Hope, Earth Tipping Point, so ein Herzensprojekt von drei wirklich coolen Jungs. Hat extrem viel Spaß gemacht, mit denen jetzt auch in den letzten Wochen immer wieder zu quatschen. Deswegen ja, einfach nochmal riesengroßes Dankeschön für den ganzen Support von den Jungs.
Absolut. Und das Gewinnspiel wird laufen bis zum 31. Oktober. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie kann ich daran teilnehmen? Das wird so ähnlich sein oder fast genauso sein wie, sogar ganz genauso sein wie bei unseren letzten Gewinnspielen. Ihr könnt zwei Lose sozusagen in den Topf werfen. Das eine Los könnt ihr bekommen, wenn ihr auf unserem Discord dem entsprechenden Feed folgt und in dem Post einfach reinschreibt, in dem Post zu dem Gewinnspiel, den es geben wird, einfach reinschreibt, ich möchte daran teilnehmen. Und ihr könnt ein zweites Los in den Topf werfen über Instagram. Dazu müsst ihr unserem Account folgen, müsst den Post dazu liken und drunter kommentieren mit jemandem verlinkt, mit dem ihr das gerne spielen möchtet. Und wenn ihr das macht, habt ihr ein zweites Los im Topf.
Ja, und es ist ja jetzt insgesamt unser drittes Gewinnspiel, nachdem wir ja Escape from Stalingrad Z schon verlost haben und auch ein Under Our Sun Paket. Und tatsächlich kann ich sagen, dass beide GewinnerInnen, die jetzt die letzten zwei Male gewonnen haben, beide sowohl auf dem Discord als auch auf Instagram ihre Los mit in den Topf geworfen haben. Das heißt, es hilft auf jeden Fall, wenn man sich bei beiden einträgt. Haben, denke ich, die letzten beiden Gewinnspiele auch schon gezeigt.
Ja, es ist halt doppelte Gewinnchance.
Genau.
Und das wäre es von meiner Seite zu dem Gewinnspiel. Hast du noch was hinzuzufügen?
Nee, nur macht gerne mit, auch gerne auf Instagram, teilt gerne unseren Beitrag. Wir freuen uns immer, wenn wir jetzt damit hoffentlich auch die Jungs von Nemesis Games noch unterstützen können, wenn sich der eine oder andere zusätzliche Backer vielleicht findet für ihr Spiel, weil, also so viel, denke ich, können wir schon mal spoilern. Es ist ein Spiel, was uns wirklich gut gefallen hat, trotz auch einiger Kritik, sage ich mal. Also macht da gerne mit, teilt unsere Beitrag auf Instagram fleißig. Das hilft nicht nur uns, das hilft auch dem Publisher, einfach noch mehr Traction zu generieren. Und wir würden uns darüber immer einfach extrem freuen.
Genau. Und an der Stelle könnte der Teaser enden, aber ich habe irgendwie ein schlechtes Gefühl, euch zu einem Release-Montag mit so einer kurzen Folge stehen zu lassen. Deswegen hatte ich mir noch überlegt, Kai, du hast doch in der letzten Folge gesagt, du möchtest mit deinem Team mal Blood on the Clock Tower spielen und möchtest uns da so ein bisschen Erfahrung geben. Und das wäre doch jetzt eine super Gelegenheit.
Das ist eine großartige Idee, ganz spontan. ich hatte es in der letzten Folge schon angeteasert, dass ich ja mit meinem Team einfach das Spiel mal gerne spielen würde, einfach auch als Selbstversuch. Für die Blood on the Clock Tower nicht kennen, es ist ein Social Deduction Spiel, so ein bisschen, habe ich jemanden sagen hören, Werwolf auf Steroide, finde ich relativ passend, weil du natürlich so ziemlich ähnliche Mechaniken hast wie bei Werwolf, eine Tagphase, eine Nachtphase und es gibt eben den Dämon mit seinen Schergen und eben Dorfbewohner und die Aufgabe ist es quasi, der Dorfbewohner den Dämon zu finden. Oder halt respektive dem Dämon seine Aufgabe ist es, mit seinen Schergen die Dorfbewohner zu ermorden. Und man muss halt versuchen zu deduzieren, wer jetzt welche Rolle hat. Und dieses Spiel eskaliert halt wirklich extrem durch seine Varianz der verschiedenen Rollen. Es gibt drei verschiedene Skripte im Basegame. Wir haben jetzt nur das Basisskript gespielt namens Trouble Brewing. Das ist das Anfängerskript und ist auch sehr gut gebalanced, sage ich mal. Da ist fast relativ egal, welche Rollen du mit reinpackst. Und es ist wirklich so ein bisschen unique, weil du ja mehr oder weniger jeder individuelle Bürger hat halt seine eigene Rolle. Also es ist nicht so wie bei Werwölfe, es gibt halt die Werwölfe, es gibt die Bürger, sondern es gibt halt wirklich für jeden individuell eine Rolle mit unterschiedlichen Fähigkeiten. Und das finde ich halt einfach extrem charmant. Und was halt auch noch dazu kommt, ist, dass es noch so ein, zwei Mechaniken gibt, die ich so auch noch nicht kannte. Es gibt noch die Mechanik des Trunkenbolts, also dass man betrunken ist, und des Poisoners, dass man vergiftet ist, das quasi dazu führt, dass seine Fähigkeit nicht funktioniert. Und da hat man eben als Storyteller so ein bisschen die Möglichkeit, das Spiel in die eine oder andere Richtung zu lenken, je nachdem, wie es gerade eben für die Schergen oder die Bösen läuft oder die Guten. Und das, ja, war für mich einfach, ich habe es selber schon zwei, drei Mal mitgespielt, aber nicht als Storyteller, sondern wirklich als Mitspieler. Und es hat mir extrem viel Spaß gemacht und ich fand einfach diese Variabilität in dem Spiel einfach großartig. Hat mir extrem gut gefallen und dieses Deduzieren und immer wieder miteinander quatschen hat mir jetzt einfach gut gefallen. Deswegen habe ich es mir gekauft vor ein paar Wochen und habe gesagt, hier, ich habe letzte Woche jetzt ein Team-Meeting gehabt mit meinem Team, insgesamt mit 12 Leuten. Und habe gedacht, das müssen wir mal ausprobieren. Ich habe mich selber so ein bisschen gechallenged, habe gesagt, okay, jetzt nachdem ich es zwei, dreimal gespielt habe, möchte ich auch mal die Rolle des Storytellers einnehmen, weil ich da immer extrem großen Respekt vor hatte, weil man da also man rennt die ganze Zeit mit so einem Grimoire durch den Raum und muss die Leute wecken, muss denen Sachen sagen, muss das alles so ein bisschen managen, die Story erzählen. War schon eine riesen Herausforderung, aber kann jetzt schon sagen, es hat extrem viel Spaß gemacht.
Aber das klingt, also ich persönlich kenne Werwolf, ich kenne Blood on the Clock Tower nicht. Ist auch das unbekanntere Spiel, oder?
Oder Blood on the Clock Tower meinst du?
Ja.
Ja, das, also es gibt es auch noch gar nicht so lange. Das wurde auch über Kickstarter finanziert. Ich müsste jetzt lügen, ich glaube vor 3, 4, 5 Jahren sowas in dem Dreh. Und genau, damals glaube ich knapp 500.000 eingenommen. Und sie sind dann aber auch in den Retail gegangen und haben es auch also es ist ein australischer Verlag oder Neuseeland, Australien oder neuseeländischer Verlag. Und die haben jetzt das auch noch in Deutsch lokalisieren lassen, jetzt vor ein, zwei Jahren über Funtails. Da will ich auf jeden Fall auch auf der Spiel auch mal mit denen ein bisschen quatschen, weil die das Ding jetzt quasi lokalisiert haben auf Deutsch. Und ich habe auch die deutsche Variante, obwohl ich auch ein, zwei englischsprachige Mitglieder im Team habe, für die habe ich quasi die englischsprachige PDF-Version der Spielerhilfe ausgedruckt, einfach um besser vorbereitet zu sein. Ja, also prinzipiell ist es natürlich deutlich unbekannter als Werwölfe. Also ich glaube, wenn du jetzt in unserem Bekanntenkreis rumfragen würdest, würden die Leute viel eher Werwölfe als Blood on the Clock Tower kennen. Das hat aber sicherlich auch damit zu tun, dass Blood on the Clock Tower einfach viel krass komplexer ist als Werwölfe und viel mehr Regeln hat und dementsprechend glaube ich eher so in der Experten- und Kennerspielerszene bekannter ist oder einen höheren Bekanntheitsgrad hat als jetzt bei irgendwelchen Anfängern, sage ich mal.
Und ich habe so, also es klingt so ein bisschen auch, als wenn es, also so Werwölfe, würde ich mal sagen, kann man schon so mit 8 Leuten spielen. Macht das bei Blood on the Clock Tower Sinn oder braucht man da tatsächlich auch eine größere Gruppe?
Also tatsächlich größer schon besser. Ich glaube, so der Sweet Spot, was ich jetzt so für eine Erfahrung gemacht habe, sowohl als Mitspieler als auch als Storyteller, sind so zwischen 10 und 12 Spieler. Man kann es auch schon mit 6 oder 7, glaube ich, sogar spielen. Da ist es halt deutlich gestreamliner, weil du hast halt nur einen Dämon, einen Schergen und 4 Bürger oder 5. Während du halt, wir haben es jetzt zu 11 gespielt, weil ich plus eben 11 weitere aus meinem Team, die quasi, da sind die Rollen halt viel eleganter verteilt, sage ich mal, weil es gibt halt einen Dämon, der hat noch 2 Schergen, dann gibt es 2 Außenseiter, die bringen nochmal Varianz mit rein und dann eben 6 Bürger, also das Townsvolk. Und dadurch gewinnt das Spiel natürlich viel mehr an einem Momentum auch und an der Story auch und macht natürlich als Storyteller auch deutlich mehr Spaß, wie wenn du jetzt, ja, vielleicht dann in der ersten Nacht irgendwie sich jemand schon verblabbert und der Dämon direkt futsch geht. Von daher, ja, also man kann es mit weniger spielen, aber ich glaube, der Sweet Spot, meine Erfahrung, ist so zwischen 10 und 12 Spielern. Man kann es aber, also man kann es auch bis zu 15 spielen und oder sogar noch mehr. Dann kommt nämlich noch so eine andere Mechanik rein, die heißen dann Außenseiter. Da gibt es sogar eine Möglichkeit quasi, weil so eine Runde dauert doch schon relativ lange. Ich würde mal sagen, wir haben jetzt für die erste Runde 2,5 Stunden gebraucht, für die anderen beiden eher so 2 Stunden. Und diese Außenseiterrollen, die kommen halt ins Spiel, wenn du entweder mehr als 15 Leute bist oder wenn du Leute hast, die zwischendrin in eine Runde reinstarten, also die nicht von Anfang an mit dabei sind oder die halt früher gehen müssen zum Beispiel. Das hat man ja auch öfters und das finde ich auch relativ elegant gelöst, dass diese Außenseiter halt trotzdem irgendwie so eine kleine Fähigkeit haben, aber halt immer mehr oder weniger rein oder raus sneaken können, wenn sie halt gehen müssen oder später kommen.
Und ist für dich der Hauptunterschied, oder, also wie gesagt, ich kenne das Spiel gar nicht, ist der Hauptunterschied einfach die Rollenzahl oder die Variabilität der Rollen gegenüber Werwolf? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es noch andere große Unterschiede, die du hervorheben möchtest?
Ja, also ich prinzipiell, also diese Vielfalt der Rollen und dass halt jede Rolle wirklich eine individuelle Fähigkeit hat, die halt entweder in der Nacht, in der ersten Nacht oder in jeder Nacht einfach Sachen lernen oder dann auch über den Tag hinweg Sachen lernen oder Fähigkeiten über den Tag hinweg haben, das ist schon so, glaube ich, einzigartig. Also habe ich so zumindest bisher noch nirgendwo anders gesehen und unterscheidet sich das, glaube ich, da schon massiv von Werwölfe. Aber es gibt noch so ein, zwei andere Sachen, die schon auch nochmal signifikant anders sind. Das ist zum einen das, was ich eben schon angedeutet habe, mit der Möglichkeit des Trunkenbolts, also dass es halt diesen Zustand von Betrunkensein gibt und von Vergiftetsein. Also es gibt quasi einen Schergen, der zu dem Bösen gehört. Das ist der Poisoner, der Giftmischer. Der kann quasi jede Nacht einen Charakter vergiften. Und das bedeutet, dass quasi der Charakter, der halt vergiftet ist, dessen Fähigkeit funktioniert nicht. Das heißt, der kriegt dann von mir als Storyteller nachts eine falsche Information, weiß das aber natürlich nicht. Und das ist schon auch extrem lustig, muss ich sagen, weil du denkst, du siehst dann halt, hä, ich habe eben doch eine Information gekriegt, die widerspricht doch dem, was du gerade komplett gesagt hast. Und dann, also das ist schon echt cool. Und auch dann gibt es quasi noch den Trunkenbold. Das ist ein Außenseiter, der auch zum Townsvolk gehört, zu den Bürgern, zu den Guten. Aber der Trunkenbold ist quasi, der weiß nicht, dass er ein Trunkenbold ist. Das heißt, der weiß nicht, dass er betrunken ist. Ähnlich, ne? Weiß man ja oft auch nicht, wenn man selbst vielleicht mal betrunken ist. Und das hat halt denselben Effekt wie dieses Vergiftetsein. Nur, dass das halt eine permanente Fähigkeit ist. Weil, also es bedeutet quasi, dass der Trunkenbold ist, der kriegt halt trotzdem ganz normales Charakterplättchen und ist aber eigentlich der Trunkenbold und weiß das aber nicht. Und der kriegt halt von mir mal richtige Informationen, mal falsche Informationen, je nachdem, in welche Richtung ich es halt steuern möchte als Storyteller. Und das ist halt schon auch meiner Meinung nach sehr charmant, dass du halt als Storyteller da das Spiel in die eine oder andere Richtung lenken kannst. Je nachdem, wenn es halt gerade gut läuft für die Bösen, dann gibst du halt eher richtige Informationen. Wenn es halt eher schlecht läuft, dann halt umgekehrt. Und das finde ich noch einen extremen Aspekt, der wirklich extrem anders ist. Und zu guter Letzt für mich einer der entscheidendsten Punkte. Du hast ja auch gesagt, du kennst Werwölfe. Was ich bei Werwölfe extrem nervig finde, ist, dass wenn du halt getötet wirst, bist du halt raus und wartest halt zwei oder x Stunden oder x Minuten und kannst halt mehr oder weniger nicht mehr mitspielen. Und das hast du halt bei Blood in the Clock Tower auch nicht, denn wenn du hier getötet wirst, egal ob jetzt durch Exekution oder durch einen Dämon, spielst du halt trotzdem weiter. Deine Fähigkeit funktioniert zwar nicht mehr, es gibt aber auch super viele Charaktere, die nur in der ersten Nacht eine Fähigkeit haben. Heißt, die erfahren dann von mir in der ersten Nacht zwischen zwei Charakteren, ob da einer von böse ist zum Beispiel. Das heißt, für die ist es fast egal, ob die irgendwann sterben und ob denen ihre Fähigkeit nicht funktioniert, weil die wissen ja schon ihre Informationen aus der ersten Nacht. Und das Einzige, was so ein bisschen ja nicht mehr funktioniert, ist, wie gesagt, zum einen diese Fähigkeit, die Charaktere haben, und zum anderen dürfen die, die tot sind, dürfen nicht mehr nominieren in der Exekutionsphase und die dürfen nicht mehr, die haben nur noch eine Stimme, eine Abstimmungsstimme in dieser Exekutionsphase insgesamt im Verlauf des Spiels. Und Okay. Das ist aber trotzdem so, dass diese eine Stimme, ich glaube, in allen Runden, die wir gespielt haben, immer das Zünglein an der Waage war. Und das ist für mich ein großer Unterschied zu Werwölfe, wo du halt komplett raus bist und hier spielst du halt trotzdem noch eine große Rolle. Du spielst trotzdem als vollwertiger Charakter mit. Die Mitglieder wissen, dass du tot bist, deine Rolle wird aber nicht disclosed. Das heißt, du weißt nicht, welche Rolle diese Person hatte. Kann auch sein, dass sie ein Böser war. Die spielen auch weiter mit. Und das finde ich auch sehr charmant gelöst. Es gibt halt noch eine Rolle, die heißt der Totengräber. Der Totengräber erfährt quasi in der Nachtphase, wer in der Exekutionsphase ermordet wurde, was der für eine Rolle hatte. Das erfährt aber nur der. Und der muss sich dann halt natürlich ein Vertrauensverhältnis aufbauen zu anderen Leuten und so. Also das sind schon so für mich so die zwei, drei Kernelemente. Das war jetzt relativ ausführlich, aber so die zwei, drei Kernelemente, die Blood on the Clock Tower für mich einzigartig machen und schon extrem anders als jetzt beispielsweise Werwölfe.
Und dann die entscheidende Frage, die für mich bei so einem Spiel im Vordergrund steht. Hattet ihr einen schönen Abend? Hattet ihr Spaß?
Ja, also ich muss vielleicht nur kurz ausholen. Wir hatten ja jetzt dieses Team-Meeting und es war halt einfach auch vom Setting her cool. Ne? Das war in Winterberg, kennt man ja vielleicht vom Wintersport. Und wir hatten da so ein Ferienhaus mit irgendwie 12 Schlafzimmern. Jedes Schlafzimmer hatte sein eigenes Badezimmer. Also Privatsphäre war auch gegeben. Und du hattest halt noch wie so einen Konferenzraum mit Beamer, den du mitbuchen konntest, ein riesen Wohnzimmer, eine riesen Küche, wo du kochen konntest und so. Und auch genügend Arbeitsplätze. Und da sind wir halt alle zusammengekommen letzte Woche. Und am Dienstag, also quasi am zweiten Tag, war dann für mich halt die Idee, das halt mal auszuprobieren. Und ich habe mich zu Hause schon relativ intensiv auf diese erste Runde vorbereitet, einfach weil ich ein gewisses Balancing haben wollte der Rollen und weil ich darüber hinaus auch nicht alle komplexen Rollen mit dabei haben wollte, weil natürlich alle das Spiel noch nie gespielt hatten. Und da habe ich mich hier zu Hause halt ein bisschen mit beschäftigt und dann haben wir die erste Runde gespielt am Dienstag und du hast schon in den Gesichtern von manchen gesehen, als ich die Regeln so ein bisschen erklärt habe, boah, eigentlich kein Bock und muss ich das jetzt machen, so nach dem Motto. Und ich glaube, ich konnte sie dann aber stückweise überzeugen, habe halt gesagt, hier, seid einfach mal offen dafür, versucht einfach damit Spaß zu haben und wenn ihr es dann nach der Runde kacke findet, fair point, dann ne, lege ich das Ding weg und ich packe es nicht mehr aus und gucken mal, wie es läuft. Ja, und dann habe ich quasi, dann fängt es quasi so an, dass du hast halt dieses Grimoire, so heißt es, das ist dieses Ding, wo du dann die Charakterplättchen reinlegst, dass du halt auch weißt als Storyteller, wer welche Rolle im Raum hatte. Und ich hatte das ja alles schon vorbereitet, das heißt, die Charakterplättchen kommen dann alle in so einen Stoffbeutel und du gehst dann quasi rum, einmal in der Runde im Raum und gibst halt jedem eine Rolle quasi, ein Plättchen, ein Token raus. Und dann guckt sich jeder seine Rolle an, jeder Spieler hat so eine Spielerhilfe für dieses Szenario, für das Skript, was wir gespielt haben, Trouble Brewing, und merkt sich seine Rolle und dann sammle ich die Tokens quasi wieder ein, dass ich halt genau weiß und die in mein Grimoire legen kann, wer welche Rolle hat. So, und so fängt es quasi an. Dann fange ich halt an, die Geschichte so ein bisschen zu erzählen. Die Kerngeschichte ist, dass es quasi in so einem mittelalterlichen Dorf in England spielt. Alles neblig, ne, wie man sich das halt so vorstellt. Alles irgendwie so Pflastersteine. Und das, der Ort heißt Ravenwood oder Rabenholz, was ich irgendwie eine beknackte Übersetzung finde in Deutsch. Aber der Ort heißt halt Ravenwood im Englischen. Und die Prämisse ist quasi, es wird halt langsam dunkel, Nebel zieht auf. Die Eltern rufen ihre Kinder nach Hause, alle rennen halt nach Hause, alle gehen nach Hause zurück und dann gibt es halt irgendwie einen lauten Aufschrei und dann kommen halt alle irgendwie auf dem Dorfplatz zusammen, auf dem Marktplatz und sehen halt, wie der Storyteller am Glockenturm, am Kirchenturm aufgespießt wurde. Deswegen halt Blood on the Clock Tower, ne? Und dann merken sie halt so nach und nach, okay, es ist ein böser Dämon unter uns und er hat halt dafür gesorgt, dass es hier jetzt dass wir den irgendwie finden müssen und das deduzieren müssen. Und so fängt das quasi halt an, ne? Und dann geht es halt in die erste Nacht. In der ersten Nacht erfahren dann viele Leute so ihre Rolle, also ihren Hinweis. Nicht alle, aber manche. Und ich laufe dann halt mit meinem Grimoire rum, habe ein bisschen Musik im Hintergrund vorbereitet, dass man mich halt auch nicht hört. Bin halt auf Socken rumgelaufen, habe sichergestellt, dass alle die Augen zu haben in der Nacht. Ja, und so ging das halt über mehrere Runden. Möchte da jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber wir hatten wirklich eine richtig coole Erfahrung und ich muss dazu sagen, dass vieles auch genauso lief, wie ich mir erhofft hatte. Da hat sich so ein bisschen die intensive Vorbereitung als Storyteller auch ausgezahlt, dass ich die Rollen auch so ein bisschen so gewählt habe, dass es Sinn macht. Und es war wirklich so, dass in der ersten Runde für das Townsvolk, also für die Bürger, mehr oder weniger alles schief gelaufen ist, was schief laufen konnte. Das heißt, die eine Rolle, es hatten zwei Rollen von den Bürgern, haben nachts in der ersten Nacht eine Information bekommen. Und der erste war der Trunkenbold. Das heißt, der hat von mir erstmal eine falsche Information gekriegt und der zweite wurde vom Giftmischer vergiftet. Oh nein. So, das heißt, die haben in der ersten Runde schon mal instant von mir zwei falsche Informationen gekriegt. Das heißt, die ersten 2-3 Runden lief es extrem schlecht für das Townsvolk, weil halt die Leute, die Informationen bekommen haben, falsche Informationen bekommen haben und dementsprechend oft falsche Informationen weitergegeben haben, aber das natürlich nicht wussten. Und dann halt in der Nominierungsphase, bevor es dann wieder in die Nacht geht, wo ja jemand exekutiert wird im Idealfall, halt immer die Falschen nominiert wurden, aufgrund der falschen Informationen, die halt von mir verteilt wurden. Und ne, so eskaliert es dann halt immer mehr und die Leute vertrauen sich irgendwann nicht mehr. die Leute denken dann, hey, du bist doch der Böse und so. Das generiert wirklich eine, also einen richtig coolen Talk auch im Raum. Und es ist meistens so, ich habe dann schon auch ein Zeitlimit mit reingehauen, weil ich gesagt habe, sonst diskutieren die Leute einfach zu lange. Es waren dann meistens so 7 bis 10 Minuten habe ich meistens gegeben, je nachdem, wie intensiv die einzelnen Gespräche waren, was dann die Tagphase anging. Das heißt, es gab oft Einzelgespräche, haben sich kleinere Grüppchen gebildet, immer auch unterschiedliche. Und dann ist man wieder auf dem Dorfplatz zusammengekommen. Dann gab es halt diese Nominierungsphase, wo jemand exekutiert wird, wird abgestimmt. Und wenn es halt mehr als die Hälfte aller Überlebenden sind, die Person wird dann halt quasi exekutiert. So, und so hat sich das halt immer weiter raufgeschaukelt. Und es war wirklich so, das ist ja idealerweise das, was du dir als Storyteller auch wünschst, dass es bis auf die letzte Person ist es gedauert. Ja, das heißt, es ging wirklich in die allerletzte Runde, es waren nur noch 3 Überlebende da und davon waren 2 Böse und 1 Guter. Und es hatten aber trotzdem noch relativ viele Gute, die vorher exekutiert wurden, ihre letzte Stimme. Und die haben es aber dann in der letzten Runde trotzdem nicht geschafft, den richtigen Dämon zu identifizieren. Genau. Und dementsprechend hat der Dämon dann den letzten Bürger in der Nacht erwischt und so hat quasi tatsächlich in der ersten Runde das Böse in der Runde gesiegt. Und das war einfach klasse. Ne? Das war genau so, wie ich es mir als Storyteller auch vorgestellt habe. Ich habe ehrlicherweise auch einige Fehler gemacht. Ja, also es kamen dann einige Leute zu mir nach der ersten Nacht und haben gesagt, hätte ich nicht von dir eine Information bekommen sollen? Und ich so, ah fuck, ich bin in der Rolle verrutscht oder irgendwie sowas, ne? Hm. Und das war aber gar nicht schlimm, weil die haben dann halt die Information von mir halt dann irgendwie im One-to-One-Gespräch bekommen und so. Hm. Das war wirklich eine klasse Runde und halt wirklich genauso, wie ich es mir vorgestellt habe.
Okay. Und hatten die anderen auch so viel Spaß wie du?
Absolut. Also,
weil ich habe gehört, es waren noch Skeptiker dabei.
Genau, ich hatte es ja eben so ein bisschen gesagt, also so ein paar waren so eigentlich müde, eigentlich kein Bock und diese Runde hat auch extrem lange gedauert, weil ich natürlich erstmal auch die Regeln erklärt habe. Ich habe sogar extra eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, um die Regeln zu erklären, um es halt ein bisschen schneller zu machen. Und ja, und das hat auch wirklich geholfen und ja, die ersten waren schon, also es waren schon so 3, 4 von 11, die so ein bisschen skeptisch waren. Es waren aber auch wirklich 2, 3 dabei, die mega hyped waren, die halt gesagt haben, ich liebe Werwölfe, ich liebe so Social Deduction Spiele, hab da mega Bock drauf. Und also ich konnte, glaube ich, alle davon überzeugen, dass das ein cooles Spiel ist und halt vor allem in so einer großen Gruppe extrem viel Spaß machen kann. Und ja, ich glaube wirklich, dass alle Spaß hatten. Zumindest ja, wurde viel darüber geredet, danach und auch am nächsten Morgen noch.
Das klingt auf jeden Fall cool. Und habt ihr das dann jeden Tag gespielt?
Ja, da war ich mir natürlich nicht sicher. Ne? Ich habe halt gesagt, hey, ich habe jetzt eine Runde intensiv vorbereitet, zu Hause ja schon. Und ja, habe dann gesagt, am nächsten Tag gar nicht mehr damit gerechnet, dass überhaupt die Leute noch Bock drauf haben. Aber mich haben dann halt nach dem Abendessen irgendwie direkt 2, 3 Leute angesprochen. So nach dem Motto, wir spielen heute Abend noch eine Runde Blood in the Clock Tower, ne? Und ich so, weiß ich gar nicht. Ich glaube, die Mehrheit hatte eigentlich gar keinen Bock mehr. So, und dann haben die gesagt, hä, aber ich habe eigentlich mit allen gesprochen, es haben alle noch Bock. So, das heißt, es waren dann wirklich alle 11 oder ich glaube 10 von 11 waren noch dabei. Einer ist leider krank geworden, ist dann halt einfach ein bisschen früher ins Bett. Aber es waren wirklich alle anderen waren dann trotzdem noch mit dabei bei einer Runde, womit ich halt nicht gerechnet hätte, weil ich halt gedacht habe, okay, die halt irgendwie nicht so Bock hatten, haben es halt nur mitgemacht, weil sie halt jetzt gesagt haben, okay, ich lass mich halt mal drauf ein. Mhm. Aber es hatten alle wirklich noch mal Bock und alle waren, glaube ich, auch so ein bisschen gehypt, sage ich mal in Anführungszeichen, weil sie halt mal eine andere Rolle ausprobieren wollten. Ne? Und das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, diese cool. Vielfalt der Rollen und Fähigkeiten, das kam halt, glaube ich, extrem gut an. Und deswegen haben wir dann am zweiten Abend, habe ich nochmal eine Runde vorbereitet. Dann, während die einen gekocht haben, habe ich quasi ein Balancing gemacht von der nächsten Runde. Und ja, haben dann tatsächlich nochmal eine zweite Runde gespielt. Da war es wieder exakt genauso. Die erste Runde lief maximal schlecht für die Dorfbewohner, weil wieder vergiftet, Trunkenbold, genau die Leute, die in der ersten Nacht Informationen bekommen haben. Und was aber noch viel verrückter war, wir waren ja in der ersten Runde 11 Leute, in der zweiten Runde 10 Leute. Und es gibt ja nur einen Dämon, aber in beiden Runden hat der gleiche den Dämon gezogen.
Nein.
Und die haben das natürlich nicht glauben können. Ne? Die Wahrscheinlichkeit ist ja so gering. Ja. Das ist halt, das war schon irgendwie eine krasse Nummer, ja. Und aber tatsächlich haben im zweiten Anlauf war es wieder so, bis in die allerletzte Runde hat es geklappt. Und dann haben die Bürger gewonnen, tatsächlich. Genau.
Und ihr habt aber dasselbe Szenario wieder gespielt. Also ihr habt keine andere Story gespielt.
Genau. Das wird auch empfohlen, dass man mindestens mal so 5, 6, 7 Mal dieses Trouble Brewing Szenario spielen sollte. Es gibt dann noch 2 weitere Szenarien, Bad Moon Rising und das dritte habe ich vergessen. Und man muss dazu sagen, dass in diesen anderen beiden Skripten sind nochmal, also die Rollen, die in Trouble Brewing sind, drin sind, spielen in den anderen Skripten gar nicht mit. Das heißt, es sind nochmal mindestens, also es sind insgesamt über 100 verschiedene Rollen in dem Spiel. Das ist schon krass, ja. Also ich würde mich auch interessieren, wie sie das gebalanced haben irgendwann mal, dass das irgendwie funktioniert in den verschiedenen Skripten. Aber es funktioniert wirklich extrem gut. Also gerade dieses Trouble Brewing Szenario ist halt für Einsteiger wirklich extrem gut geeignet und vom Balancing her, also ich habe ja auch immer mal verschiedene Rollen dann reingebracht, auch mal eine Runde komplexer dann in der zweiten Runde, aber es hat trotzdem genauso gut funktioniert, auch vom Balancing her, dass es halt bis in die letzte Runde ging und ja, sich dann irgendwie zugespitzt hat.
Aber kann man das auch ohne Skript, also sozusagen ein Freispiel spielen oder ist das eher schwierig?
Das ist eine gute Frage, ja. Tatsächlich brauchst du halt ein vorgegebenes, sage ich mal, Szenario, das dir vorgibt, wie viele Schergen, wie viele Dorfbewohner, Außenseiter oder halt auch Imps du hast, also Dämonen. Es gibt aber mittlerweile, das finde ich auch so krass bei dem Spiel, ich glaube über 100 verschiedene Fanmade-Szenarios auf Boardgame Geek.
Okay. Mhm.
Aber du brauchst halt schon immer irgendwie einen Leitfaden, sage ich mal, aka Szenario, das dir halt vorgibt, wie viele Rollen mit ins Spiel kommen, wie viele gute, wie viele schlechte, weil sonst, also sich das halt selber zu balancen mit all den 100 Rollen, geht bestimmt, wenn man halt irgendwie 1000 Runden schon gespielt hat. Ich würde es mir jetzt selber auf keinen Fall zutrauen.
Okay.
Ja, und tatsächlich am dritten Tag habe ich dann gedacht, okay, da machen wir halt einen gediegenen. Aber ja. Am dritten Tag kamen wieder halt alle zu mir und wir spielen noch eine Runde, ne? Also das kam wirklich extrem gut an und dafür, dass halt wirklich alle Anfänger waren in dem Spiel, haben das auch wirklich alle extrem gut gemacht. Also von der Art und Weise, wie deduziert wurde, wie Gespräche geführt wurden und so. Das war wirklich schon cool für mich zu beobachten, dass da alle auch mitgemacht haben und alle Bock drauf hatten und so. Das war wirklich eine coole Nummer.
Und ist vielleicht auch interessant für unsere Zuhörerinnen. Wo kriege ich das Spiel? Also wie ist die Verfügbarkeit? Wie ist es so preislich gelegen? Weißt du das grob? Du hast es ja gekauft, von daher.
Genau, ich habe es tatsächlich im Unknowns-Forum gekauft, im Flohmarkt vom Unknowns-Forum. Ich muss jetzt lügen, 125 €, aber komplett neu. Und das ist es, also man mag jetzt vielleicht meinen, 125 € für ein Social-Deduction-Spiel, wo halt irgendwie ein paar Rollen drin sind, klingt vielleicht jetzt erstmal relativ viel, aber ich finde es wirklich einen okayen Preis, weil das, was du kriegst, weil auch die Materialqualität einfach extrem hochwertig ist, die man muss sich das so vorstellen, die Charakterplättchen, die Tokens, die sind auf der einen Seite zwar aufs Pappe, aber auf der Rückseite quasi mit Stoff beschichtet, dass du die halt gescheit in dein Grimoire legen kannst, dass sie auch nicht verrutschen. Also diese Qualität ist extrem hoch und diese Wiederspielbarkeit, also du kannst das Ding unendlich mal spielen und es läuft immer irgendwie anders. Und das halt nochmal mal drei Skripte, mal 100 verschiedene Skripte, die du online über Boardgamegeek noch irgendwie findest. Neu kostet es 150 €. Es war jetzt relativ lange nicht verfügbar. Ich habe jetzt ein paar Wochen schon nicht mehr geguckt. Aber ich weiß, dass Funtails, die ja den Vertrieb des Spiels hier in Deutschland und Europa übernommen haben, dass die einen Reprint hatten und dass die das wieder in Retail bringen wollten, irgendwann im Oktober. Das heißt, es sollte demnächst wieder verfügbar werden auf Funtails. Oder ansonsten, ich kann auch nur empfehlen, einfach mal im Unknowns-Forum. Ich habe ein Gesuch reingestellt. Und innerhalb von 2-3 Tagen hatte ich 3-4 Nachrichten von Leuten, die es verkaufen wollten. Egal, ob auf Englisch oder auf Deutsch. Also das kann ich auf jeden Fall auch empfehlen.
Okay, also das klingt nicht so, als wenn es knapp wäre.
Ja, also ich glaube, alles in allem gibt es halt nicht so viele Exemplare, weil es jetzt auch relativ lange, glaube ich, restant war, also nicht verfügbar. Aber ja, ich glaube, wenn man will, kommt man auf jeden Fall an ein Exemplar.
Okay. Gibt es noch was du dazu sagen möchtest, oder?
Nee, außer dass ich nur jedem empfehlen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, es einfach mal auszuprobieren. Gerne mal auch, es gibt, interessanterweise habe ich mir auch irgendwann mal einen Suchauftrag gemacht bei Kleinanzeigen. Und da wärst du überrascht, wie viele Suchangebote du dort findest für Spielergruppen, weil quasi Leute nicht genügend Spieler haben. Da kann man sich teilweise auch in Gruppen eintragen. Ich weiß, hier bei uns im Umkreis in Frankfurt gibt es auch das Place, das ist so ein Brettspielcafé und die hosten auch relativ regelmäßig, ich glaube 1-2 Mal im Monat größere Blood-on-the-Clock-Tower-Runden. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr für sowas zu haben seid, das macht schon extrem viel Fun. Also nicht nur jetzt als Teilnehmer, sondern wirklich auch als Storyteller kann ich nur empfehlen, das sich vielleicht mal ranzuwagen. Es macht wirklich extrem viel Spaß und wenn man für sowas wirklich zu haben ist, kann ich das nur wärmstens empfehlen.
Okay, cool. Einfach nur, weil es mir gerade durch den Kopf geht, vielleicht weißt du das vielleicht aber auch nicht. Bei 100 Rollen oder um die 100 Rollen und größeren Cafés oder auch Brettspielkneipen, die das wahrscheinlich machen, gibt es da auch so große Szenarien, wo man so mit 30, 40, 50 Spielern sowas spielt? Weil könnte ich mir halt vorstellen, rein theoretisch.
Ja, ich glaube schon. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also du kannst ja auf jeden Fall jetzt diese, also das Trouble Brewing Szenario, da gibt es glaube ich 17 Rollen oder so insgesamt. Mit denen kannst du schon mal spielen und hast ja dann nochmal 10, 15 verschiedene Außenseiterrollen, die du noch mit reinbringen kannst. Das heißt, selbst im Basisszenario oder im Anfängerskript kannst du auf jeden Fall mit 30 Leuten spielen, glaube ich. Boah, da muss man natürlich schon gucken, so ein bisschen auf die Spielzeiten, die Dauer, weil das eskaliert dann natürlich, glaube ich, schon. Aber ich glaube, die komplexeren Szenarien, die habe ich halt selbst auch noch nicht gespielt, weder als Storyteller noch als Teilnehmer. Kann ich gar nicht sagen, aber ich glaube, da gibt es nochmal deutlich mehr Rollen, auch deutlich komplexere Rollen, die irgendwie verschachtelt sind noch mit verschiedenen Fähigkeiten. Aber ich glaube schon, dass man das auf jeden Fall mit 20, 30 oder gar mehr Spielern noch spielen kann.
Okay.
Ich würde es, glaube ich, nicht empfehlen, weil das von der Spieldauer her, also ich fand es jetzt wirklich mit 10 bis 12 Leuten, 2 Stunden hat es gedauert, wirklich gerade recht. Also bei noch länger langweilen sich vielleicht dann irgendwann die Leute auch.
Mhm. Verstehe ich. Ja, also dann würde ich sagen, ist das unser Kurzexkurs. Gar nicht so kurz, aber sehr interessant für mich auf jeden Fall und ich hoffe für die Zuhörer auch, zu Blood on the Clock Tower gewesen. Und nochmal der Hinweis, das Gewinnspiel, morgen kommt eine Folge, nächste Woche kommt ein Interview. Also wir haben gerade einiges vor der Tür stehen und Essen ist auch nicht mehr weit weg. Es ist eine spannende Zeit gerade.
Und wie immer, Leute, gebt uns Feedback. Sagt uns, wie ihr das findet. Fandet ihr den kurzen Exkurs zu Blood on the Clock Tower? Fandet ihr das cool? Fandet ihr das beknackt? Sagt uns das gerne über Discord, über E-Mail, über Insta. Wir sind da wirklich offen für, einfach mal von euch zu hören. Versuchen ja auch immer wieder mal neue Sachen zu machen. Das habt ihr ja auch gesehen in den letzten Wochen. Sagt uns, wie ihr das findet. Sagt uns, wie ihr die Uprising-Folge findet, sagt uns, wie ihr das Interview findet. Ich freue mich da extrem drauf. Ich bin extrem gespannt, wie das ankommt, weil, ja, ich will mich jetzt nicht, oder ich will uns jetzt noch nicht selbst loben, nachdem wir jetzt schon ein bisschen was aufgenommen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass das extrem gut geworden ist, alles, relativ rund alles. Und hoffe, dass es natürlich der Community gefällt und würde mir wünschen, einfach da ein bisschen Feedback zu bekommen, egal über welchen Kanal.
Ja, es ist halt auch so ein großer Brocken, der jetzt so als Last von unseren Schultern fällt, mehr oder weniger, weil wir schon auch wirklich sehr viel Zeit da investiert haben. Das war ja auch so ein Feedback, das wir bekommen haben, dass wir gerne Spiele auch mal länger spielen sollen und auch ausführlicher. Und das haben wir an der Stelle auch gemacht, weswegen wir dann auch angefangen haben, Meta-Folgen zu machen, um Podcast auch aufzunehmen und uns halt wirklich intensiv mit so einem Projekt wie jetzt Uprising zu beschäftigen. Und ich hoffe, es gefällt euch.
Ja, also mir hat es auch extrem viel Spaß gemacht. Wir haben es ja wirklich jetzt viel auf dem Tisch gehabt und auch zu Recht nochmal. Ich glaube, wir haben das eine oder andere auch zu kritisieren, aber trotzdem hat es wirklich extrem viel Spaß gemacht und ich fand es gut. Das war ja auch so ein Thema, was ich so ein bisschen mal angebracht hatte, mal vor ein paar Monaten, ne? Lars, du wirst dich erinnern, dass ich gerne einfach mal die Spiele ein bisschen mehr noch auf dem Tisch hätte. Egal, ob das jetzt Max vs. Minions war, was wir auch wirklich intensivst gespielt haben, wirklich von vorne bis hinten, auch 25, 30 Stunden. Jetzt Uprising sind wir ja auch bei über 30 Stunden jetzt gelandet, zu zweit, zu dritt, alles, was dazugehört. Und wir hoffen einfach, dass das, dass man das in den Folgen auch merkt, dass wir da noch tiefer reingehen können, einfach euch noch eine bessere Erfahrung geben können mit unseren Folgen.
Exakt. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal danke an den Alex.
Genau, beste Grüße.
Okay, dann, ihr wisst wahrscheinlich, wie ihr uns erreichen könnt, vielleicht nochmal ganz kurz, Instagram koopkartell.official, E-Mail koopkartell@gmx.de. Und unser Discord-Server, den findet ihr verlinkt in unserer Folgenbeschreibung. weil da macht es keinen Sinn, euch den Link hier vorzulesen. Da klickt einfach drauf.
Auf Insta ist er ja auch in unserem Profil verankert. Also dem kann man eigentlich nicht mehr entkommen. Ansonsten, falls ihr nicht findet, schreibt uns auf Insta, schreibt uns eine E-Mail. Es gibt kein Entkommen.
Alles klar. Möchtest du dich verabschieden?
Ja, gerne. Ja, danke, dass ihr heute wieder mit dabei wart. Wir sind nochmal sehr gespannt, wie ihr die nächsten 7, 8 Tage empfindet, was den Content angeht. Wie gesagt, gebt uns gern Feedback. Und dann hoffen wir, dass ihr morgen auch wieder mit dabei seid, wenn unsere Folge zu Uprising launcht, pünktlich zum Launch der Gamefound-Kampagne von Uprising. Und besten Dank und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.